So, jetzt sollte es gehen.
Oh, ich habe auch keinen Bock mehr.
Stimmung ist am Tiefpunkt.
Leute, wir sind AC/DC. Wir haben jetzt ja schon 2 Stunden Soundtest gemacht. Wir haben keinen Bock mehr.
Ich kann nicht. Highway to Hell auch nicht mehr hören.
Hat jemand eine Frage?
Die ganze Zeit. Was, wer hört sich das überhaupt noch an?
Hat jemand eine Frage aus dem Publikum? Du?
Ja, ich würde mal fragen, wie seid ihr auf euren Hit Highway to Hell gekommen?
Gott, was soll ich denn darauf antworten? Wie seid ihr darauf gekommen? Wie bist du darauf gekommen, irgendwie die Tür dir auszusuchen im Baumarkt? Was soll das sein? Was soll man darauf fragen? Ja. Ich bin Genie, ich bin musikalisches Genie. Die Dinge fliegen mir zu. Die Muse hat mich geküsst. Ich habe es in meinem Inneren gespürt. Das sind meine Gefühle, meine Emotionen. Halt deinen Mund, du fettes Schwein. Wie bist du darauf gekommen, so fett zu werden? Ja. Wie bist du darauf gekommen, dir noch einen schönen Snickers reinzuschieben, obwohl du eh schon 3 gegessen hast heute? Wie bist du darauf gekommen? Was hat dich dazu inspiriert?
Ich habe eine Zyste in meiner Schilddrüse.
Halt. Komm, tschüss. Geht nach Hause.
Nein. Du bist in einem Fall. Du bist das kein Lied. Das ist kein Song. Nein.
Das ist nicht Highway to Hell.
Das ist niemand Song, was du singst. Ich habe mir damals, bei der Band habe ich mir auch mal irgendwann angefangen, so Lieder zu schreiben, wo ich mir ganz oft dachte, ich habe ganz oft den Prozess abgebrochen mit, nee, das ist kein Lied.
Ich dachte, du gehst in die andere Richtung und sagst, wie war sowas? Sowas. Nee. Das ist geil. Thorsten, komm mal kurz her.
Das habe ich eben auch oft gemacht, dann, das ist einfach 1:1 irgendwelche Green Day Songs. Dann müsste ich einfach Binky sagt Boo-Songs mit deutschem Text, also Green Day-Songs mit deutschem Text waren. Naja, feuer mal ein Intro ab.
Oh, okay. Oh, stimmt, hab ich vergessen. Nee, eigentlich muss das Intro, kam schon.
Nee, das kam noch nicht.
Okay.
Ich habe noch keins gehört.
Ja, weil das erst im Nachhinein.
Wie?
Das wird erst.
Wie ist.
So, heute vielen Dank an unseren fantastischen Hörer Sören, der uns dieses Intro geschickt hat. Viel Spaß mit dem Intro, das habt ihr am Anfang schon mal gehört. Nee,
das kommt jetzt nochmal.
Jetzt hört ihr es
nochmal.
Viel Spaß mit Sören.
Hoffentlich ist gut.
Danke, Sören.
Das war. Ach so, ich dachte, jetzt kommt dann dieser Trance-Beat, der immer kommt bei allen den Vorschlägen. Und ich mache immer Frage, weil man muss ja sagen, dass oft die Musik einer Serie, zum Beispiel die Titelmusik, oft ja irgendwie die Atmosphäre captured. Und dann irgendwie dann sozusagen die Inhalte der Serie auswringt, auspresst. Und am Ende kommt so dieser Saft, dieser reinen Musik raus. Und weil der Intro-Song von True Detective ist ja, nimmt ja die Stimmung wunderbar auf.
Von
Westworld auch. Ja, aber gut ausgewählt. Und bei uns werden die Hörerintros, die bei uns immer kommen, da denke ich mir, so nehmt ihr uns wahr. Ja, ein aufgekratzter Trance-Dance-Floor, wo offensichtlich alle auf Ecstasy sind.
Ja, wir hatten bis jetzt viel elektronische Musik, was interessant ist, weil wir, glaube ich, beide Konnoisseure der akustischen Musik sind. Also ich finde, hartes Holz muss auf der Bühne präsent sein, sonst
kommt es ja gar nicht erst hin. Nur Drum and Bass. Es ist ausschließlich Drum and Bass.
Oh, es gab mal so eine Drum and Bass Phase, wo alles Drum and Bass war, wo jeder Radio-Jingle Drum and Bass war. Dann gab es eine Phase, und ich bin so froh, dass wir die hinter uns haben, Elektro-Swing.
Ja. Yeah.
Alter, ich hasse Elektro-Swing. Nee.
Warum?
Dubstep
war eine Phase, wo ich dachte, jetzt reicht's aber.
Ja, aber Dubstep war als. Aber Dubstep war, selbst als es populär war, war es schon ein Gag. Dubstep war immer ein Gag. Dubstep hat
musikalische Gag.
Es gibt ja immer so die Phase und dann gibt's die Ironiephase, wo das, was vorher war, nochmal ironisch. Und
du meinst, Dubstep war immer ironisch?
Dubstep hat direkt ironisch angefangen. Dubstep war immer schon. Irgendwie schon lächerlich, aber man hat so direkt als, ist das kultig.
Ich glaube, wie Lana Del Rey auch immer ist, ich glaube, die hat auch sofort lächerlich angefangen. Lächerlich traurig.
Lana Del Rey?
Ich muss immer lachen, wie traurig die ist. So viel Traurigkeit kann in einem Menschen doch gar nicht sein. So viel Depressionen und Herzschmerz riss doch nicht in einen Menschen,
Ding rein. Ich würde sagen, die ist eher melancholisch. Es ist eher sowas ruhiges.
Die macht die ganze Zeit,
aber so wirklich nicht so, mir geht's schlecht. Stell dir vor, ich mag nicht.
Nee, aber so ist sie doch ein bisschen. Komm jetzt.
Die ist nicht, komm jetzt. Die ist so, so eine Weltvergessenheit, so eine gewisse Leere am Horizont. So ein leerer Blick in so einen Tannenwald.
Das ist für mich Lana Del Rey. Ja, zieh erstmal die Schuhe aus. Komm rein. Sorry, ich habe nicht durchgewischt, weil ich die ganze Woche War wieder, hat auch noch.
Hast du was? Was soll das? Was ist das, wenn du Scheiße hier gegen
Lana? Der war traurig.
Schaden eigentlich.
Nee, aber ich sag mal, wie lustig wäre es denn, wenn du wirklich albenlang deine ganzen Emotionen ausschüttest, traurige Musik machst und dann auf ein Konzert von dir gehst, wo du dann ein Konzert gibst und merkst, alle haben es ironisch wahrgenommen. Und alle ja, lachen genau. Die ganze Zeit.
Lana!
Und auch lachen, das als Gags verstehen, die Songs.
Ja. Ich finde, Lana Del Rey ist die amerikanische Lena Meyer-Landrut. Und deswegen ist sie schon außerhalb jeder Kritik.
Aber ist Björk nicht schon. Ist die Amerikanerin?
Ich weiß es nicht. Die mit dem Schwan? Komm, jetzt, wir sind schon in Klatsch und Tratsch. Jetzt hau deine Klatsch-Boulevard-Story raus, die du unbedingt erzählen wolltest.
Ich muss unbedingt erzählen, Pete Davidson, von dem wir großer Fan sind.
Comedian
und SNL-Cast-Member.
Das jüngste SNL-Cast-Member aller Zeiten.
So. Und der war lange mit der Tochter von Larry David zusammen, Cassie David, die wir auch schon oft empfohlen haben, weil die diese ganz tolle Webserie, kann man nochmal empfehlen, 86th hat.
Und wie schreibt man das? Das kann
86th? Wie, du kennst auch wie die Zahl schreiben, da kommst du auch drauf.
Okay.
So.
Oder also 86th?
Ja. Okay. Sixth. Und das macht mich total, die waren zusammen. So, und jetzt hört man munkelt dann, sie ist irgendwann in Richtung Afrika unterwegs gewesen, sah man auf ihrem Instagram-Channel. Und dann habe ich durch unsere lieben Freundin Katjana Gerz erfahren, hast du das Neueste mitbekommen? Ich so, was? Ja, Cassie David und Pete Davidson sind nicht mehr zusammen. So, und dann war der Tag für mich gegessen. Mhm. Der war gelaufen.
Weil
ich
du von beiden Fan
Ich habe meinen Tag freigenommen, erstmal, weil ich damit nicht klarkam.
Hast du Ray gehört?
Hat Nadel Ray gehört und mit so einem großen Ben Jerry's Eisbecher gegessen. Weil das,
nur den Becher.
Nur den Becher, das Eis habe ich eingefroren. Und das war wirklich, das ist ganz, ganz schlimm für mich, weil die beiden waren so ein Traumpaar. Beide waren lustig. Ich hätte mich mit ihm identifizieren können, auf eine Art, so connecten können. Auf so eine, jemand kommt jung in eine Welt, die er nicht versteht, in ein Business, was schon existiert.
Bisschen zu groß auch?
Bisschen zu groß.
Er hat Asthma, du hast eine komische Brust.
Ja, nee, da konnte ich mich nicht mehr mit ihm. Also ich bin kein gesund, da waren wir ein bisschen anders. Aber ich konnte mich sehr mit ihm identifizieren und dann hatte er aber halt diese wunderbare Freundin. Und dadurch, dass er die jetzt verloren hat, denke ich mir, gut, ich bin für mein Leben lang verloren. Alle Frauen, die mir was bedeuten werden, werden mit mir Schluss machen.
Immer. Moment, also du hast dich in allen Aspekten mit ihm identifiziert, aber den Bonus, oh, hübsche Freundin, hast du dir sozusagen auch gewünscht, aber bist du nicht jetzt eigentlich wieder näher an ihm dran?
Na gut, aber jetzt für mich ist jetzt so, angenommen, ich bekomme mal irgendwann die perfekte Freundin,
ja.
Weil es in meinem Bild ja. Ich könnte mich auch mit ihr identifizieren zum Stück weit. Aber und in dem Moment, wo sie sich trennen und er mit Ariana Grande zusammenkommt, habe ich alles, jeder erdenkliche Identifikationspotenzial hat sich in Luft aufgelöst.
Weil, also auch egal, wie cool du dich hältst, Ariana Grande ist ein Stück drüber für dich.
So, und dann denke ich mir, wie fühlt sie sich denn jetzt so? Sie kennt man ja nicht. Die ist ja quasi, ihr Channel ist weniger erfolgreich als Gute Arbeit Originals. Wo ich mir denke, du hast einen Freund und dann macht er mit dir Schluss, um mit Ariana Grande zusammenzukommen.
Das ist schon.
Also, das gibt's also, doch überhaupt nicht. Wie fühlst du dich denn dann? Und Katjana, und ich habe wirklich 8 Stunden mit ihr diskutiert, war der Meinung, sie fühlt sich jetzt sehr schlecht. Und dann hat sie gesagt, man fühlt sich auch immer schlecht, wenn die neuen Freunde des Ex-Freundes, die neue Freundin des Ex-Freundes hübscher ist als du. Du willst, dass die neue Freundin deines Ex-Freundes hässlicher ist. Mhm. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil du bist ja in einer Liga. Sagen wir mal, ich bin der Typ von ihr. Wenn sie jetzt mit einem wesentlich hübscheren Bodybuilder zusammenkommt, denke ich mir auch, ja gut, das ist doch gut für mich jetzt, weil ich ja in einer Liga bin mit diesem sehr attraktiven Freund.
Ja, es ist halt nachvollziehbar. Die Frage ist, also wenn du sagst, okay, deine neuer Freund ist hübscher als ich, ergibt Sinn, tut weh, beneidisch, aber es ist verständlich.
Ja, und bei Ariana Grande würde ich sagen, ja. Nimm sie.
Ja. Aber ich meine, was würde denn das aussagen über dich, wenn die neue Freundin hässlicher ist als du? Weil dann sagst du, ja, Moment. Ich sehe besser aus, dann muss aber irgendwas anderes so viel schlechter sein.
Ja, yeah.
Das ist ja noch schlimmer eigentlich dann.
Stell dir mal vor, der neue Freund meiner Ex-Freundin sitzt im Rollstuhl und ist blind. Da würde ich mir auch denken, ja.
Sieht aber sehr gut aus.
So nach Katjanas Rechnung wäre ich jetzt glücklicher. Ich würde mich echt beschissen fühlen, um ehrlich zu sein. Na wenn ich gerade Ariana Grande im Rollstuhl blind.
Okay, jetzt wird's kompliziert. Ja, jetzt wird's komplex.
Die neue lesbische Freundin meiner Ex-Freundin wäre, da wäre ich. Also das ist schon. Ich fand das sehr schwierig. Und für mich war das sehr schwierig zu verstehen, diese ganze Sache. Vor allem, wir sind echt so ein Klatsch- und Tratsch-Podcast. Die Bunte der Podcast sind wir jetzt. Ja, vor allem. Und dann kam hatte sie direkt ein Paar-Tattoo von ihm. Wo ich mir auch dachte,
von Grande.
Muss das denn jetzt sofort sein? Ja.
Ich meine, es ist Ariana Grande. Es ist die beste Ariana. Ich meine, das ist nicht so Ariana Medium. So, es ist Ariana Grande. Wenn, also ich meine, das ist die krasseste, die es gibt. Aber ich meine, die muss ja schon wissen, also ich meine, du kannst ja nicht mit ihm Schluss machen und am nächsten Tag bist du mit Ariana Grande zusammen und die Ex-Freundin hat davon schnell. Noch nie was gehört. Du kriegst ja mit, wenn dein Freund mit Ariana Grande...
Ja, vor allem ist so ein Moment so, wo, du kennst wen? Das ist wahrscheinlich das Erste. Da für mich fing das ganze Unheil an.
Ja, vor allem...
Oh, du kennst wen?
Ja, vor allem diese unangenehme Situation, wo er dann noch sein ganzes Zeug aus ihrer Wohnung holt und die Neue ist mit dabei und die Tür geht auf, da steht Ariana Grande und so.
Und man will erstmal ein Foto machen.
Sorry, ist alles cool zwischen uns und du so,
kann ich ein Foto? Man will sauer sein, aber auch ein Foto. Das ist immer, ich kann es verstehen.
Ich kann es auch, also die haben sie ja wahrscheinlich bei SNL kennengelernt, oder? Ariana Grande hat ja einen Auftritt, genialen Sketch, schaut ihn euch an, Ariana Grande, SNL. Die kann ja nicht nur unfassbar gut singen, sondern die kann unfassbar gut Gesangsimitation machen. Die kann so singen wie Britney Spears, wo selbst Britney Spears sich denkt, ja, was soll der Scheiß jetzt?
Dann lass ich's.
Ich meine, die kann besser singen als ich. Als ich. Ich meine, das ist wie, was soll das denn für ein Scheiß? Also unfassbar talentierte junge Frau.
Ob das der Sketch war, wo Pete Davidson sagte,
wow.
Ciao, Cassie.
Pete Davidson denkt sich, ich bin ja nicht nur mit Ariana Grande zusammen, sondern auch mit Shakira, Beyoncé, Britney Spears, mit allen Popstars der Welt. Krass.
Ja, ich kann es irgendwo verstehen. Naja, das war der bunte Podcast. Ciao.
Ciao. Und dann vor allem Follow-up von letzter Folge direkt Partner-Tattoo.
Stimmt, richtig.
Und du hast eine Nachricht geschrieben. Wie schaut's denn aus? Alle seit einer Woche sitzen sie Fingernägel kauen vor ihren Empfangsgeräten. Hat WC-Ente geantwortet.
Oh, jetzt schon? Ich dachte, das ist das große Finale der Folge.
Naja, wenn wir gerade bei fiesen Nachrichten sind, wollte ich das mal rausleiern.
So.
Tatsächlich, Stefan und ich haben, glaube ich, die Woche keine einzige Silbe miteinander kommuniziert. Nee. Wir haben lediglich das Datum für die Aufnahme kommuniziert, ansonsten gar nichts. Ich weiß nichts, was los ist. Ich habe tatsächlich keine Ahnung selber, ob wir eine Antwort bekommen haben oder nicht, was da drin stand.
Das heißt, die Anmoderation hätte uns nichts laufen können.
Tja. Ist es eine maschinelle Antwort? Ist es eine enttäuschende Antwort? Ist es eine fitzige Antwort? Ich bin sehr, sehr gespannt. Meine Damen und Herren, das hier ist die WC-Ente Teil 2.
SC Johnson & Son.
Das ist die Firma, ne?
Incorporated. Ja. Schreibt uns. Sehr geehrter Herr Tietze.
Vielleicht steht es eher für incompetent.
Ja. Oh, what?
Was schreiben Sie?
Sehr geehrter Tietze, vielen Dank für Ihre E-Mail. Gerne bearbeiten wir Ihr Anliegen. Okay, das ist, naja. Für uns ist die WC-Ente eine klassische Ente mit Schnabel. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Freundlichen Grüßen, Markus.
So. Das ist die Antwort. Du kannst dir einfach sagen, für uns ist es eine Ente. Du kannst dir einfach sagen.
Für uns ist die WC-Ente eine klassische Ente mit Schnabel. Es liest sich auch so ein bisschen passiv-aggressiv.
Du kannst nicht einfach sagen, für uns ist das eine Ente. Das geht nicht. Das ist nicht subjektiv, was eine Ente ist und was nicht.
Ich sehe tatsächlich in der Antwort, wie meine. Also, ich habe ja nicht als in eine Mail geschrieben, eine klassische, sondern über dieses. Antwortformular über deren Seite. Und ich habe ja diese wütende Mail geschrieben, muss man sagen.
Ja.
Haben wir zusammen. Und jetzt sieht man hier, wie das formatiert wurde. Und es ist wirklich, es sieht aus wie ein HTML geschriebene Hassbrief. Und deswegen kann ich so ein bisschen verstehen, dass so ein bisschen passiv-aggressiv durchkommt. Für uns ist die WC-Ente eine klassische Ente mit Schnabel. Weitere Fragen stehen Ihnen zur Verfügung.
Und er schreibt,
für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Du denn nicht?
Eine klassische Ente mit Schnabel. Ist eine klassische Ente.
Ist eine klassische Ente mit Schnabel. Aber haben die mal eine Ente gesehen? Aber jetzt hat uns ein Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass ein Schwan ein Entenvogel ist.
Ja.
Für mich war der Begriff
Entenvogel. Jetzt haben wir richtig Scheiße gebaut.
Für mich war der Begriff, wollen wir uns entschuldigen?
Also ein zweites Mal in der Geschichte des Podcasts UFOs müssen wir uns bei den Enten entschuldigen. Es tut uns wirklich sehr leid.
Irgendwie sind wir auf dem falschen Fuß mit euch aufgestanden.
Ja, irgendwie funktioniert es nicht richtig. Sorry nochmal. Es war nicht unser Anliegen. Wir haben einfach zu schnell gehandelt, zu wenig gedacht. Und ihr verdient das nicht, ihr seid toll. Wir nehmen es zurück.
Wir fassen zusammen. Schwäne gehören zu euch, sind Entenvögel. Man darf Enten auf gar keinen Fall mit Nudeln füttern.
Und auf gar keinen Fall mit Brot. Nee, füttert generell Fall Enten lasst einfach
es,
nicht.
Lasst es. Vielleicht mit Gummibärchen. Aber da will ich mich aus dem Fenster lehnen.
Einmal probieren wir es noch.
Ja, vielleicht sind es Gummibärchen.
Aber wie fies das ist, dass Schwäne Entenvögel sind, aber Enten keine Schwänenvögel. Also,
ja, vor allem, warum ist das für eine weirde Hierarchie? Warum ist Ente überall, also warum ist Ente überhaupt in der Hierarchie größer?
Ja.
Warum ist Ente eine Gattung?
Das wird die Ente vorm Schwan entdeckt? Was war das erste Tier, das entdeckt wurde? Es gab ja einen Zeitraum, wo Menschen dachten, die sind alleine auf der Welt. Und dann kam irgendwann so ein Dachs und die Menschen dachten, what the fuck? Oh. Was ist denn mit dem los?
Die dachten, das ist auch ein Mensch. Dann stellt sich raus, ist ein Säbelzahntiger.
Ja.
Und dann war erstmal die Kacke am Dampfen.
Was war das erste Tier, mit dem Menschen in Kontakt
gekommen? Ich glaube, Säbelzahntiger.
Ja? Ist straight direkt tot.
Direkt alle tot. Mammut, Säbelzahntiger und Mammut, sorry. Beides sieht aus wie ein modernes Tier, aber gefährlicher. Ein Upgrade.
Eine ja, das Upgrade stimmt schon, ja.
Warum? Mammuts haben stärkere Stoßzähne.
Ja.
Größere, stärkere Schoßzähne und mehr Fell.
Vor allem Elefanten haben ja gar kein Fell. Ist das ein bisschen übertrieben? Ich dachte jetzt, dass sie eher so runtergehen auf so Stoppel, wie so ein Schwein.
Aber haben nicht so Borsten.
Elefanten haben gar nichts.
Haben kleine Borsten.
Elefanten sind splitternackt.
Splitternackt.
Sind straight, full frontal nudity.
Wenn die dieses, so diese Blush-Partikel, wenn man so rot anläuft, wenn die das hätten, glaube ich, dann wären sie jetzt so ein bisschen peinlich berührt.
Können noch andere Sachen als Menschen erröten eigentlich? Erröten andere Tiere auch?
Rotkehlchen? Rotkehlchen ist die ganze Zeit. Kann ich hier sein? Oder ist es schon.
Guckt er mich an?
Ich bin in diesen Garten geflogen und ich weiß nicht, ob ich hier sein kann. Ist das ein Pool? Kann ich hier gar nicht. Ich habe eine traumatische Erfahrung mit einem Rotkehlchen gemacht. Stellt sich raus, war kein Rotkehlchen, sondern ein Eisvogel.
Ja, dein Onkel.
War ein Eisvogel.
Was ist ein Eisvogel? Du meinst ein Eis?
Nee, ein Eisvogel. Aus der Familie der Entenvögel.
Eisbär, Eisvogel.
Nee, jedenfalls hatten wir so einen großen Teich und dann habe ich diesen Eisvogel beobachtet und dachte mir, wow, das ist ein kleiner süßer Vogel, der hat so einen kleinen, größeren Schnabel. Und dann habe ich den gesehen und der ist einfach im Sturzflug in den Teich und hat einen halben Meter langen Fisch da rausgeholt und ist weggeflogen.
Ja.
Und ich saß schreiend am Fenster, weil ich dachte, ich kann nicht Tiere beim Sterben zugucken.
Ja.
Das war wirklich dramatisch.
Ich habe wirklich nicht den Hauch einer Ahnung, was ein Eisvogel ist.
Ein blauer Vogel, schöner Vogel, sehr selten. Selten. Das war so ein Vogel, wenn man dem Biolehrer erzählt hat, dass man den im Garten hatte, dann hat der Biolehrer so leicht so nervös geworden.
Aber der kann durchs Eis durch, oder was? Oder warum ist der Eisvogel?
Der heißt Eisvogel, weil er die ganze Zeit, weiß ich nicht, Calippo-Cola. Denkt euch selber einen Gag aus.
Weil ich meine,
ist auch spät schon.
Für Menschen gefriert der Boden zu, aber für Fische gefriert der Himmel zu.
Nee, nicht in der Himmel.
Es ist so andersrum.
Ja, aber vor allem ist es problematisch, weil die keine Luft mehr bekommen, ne? Weil ja auch die Luft quasi, naja, pass auf.
Ich ersticke, komm, halt die Fresse, du bist ein fucking Fisch, okay?
Jedes Jahr den Gag. Ich glaube, wenn das passiert, nerven alle Radio-Comedy bei Fischen und alle Stand-Up bei Fischen, weil wieder nur, bin ich einen Monat lang das gleiche Thema, der Himmel ist zugefroren.
Sie machen so eine Fake-Challenge, so, wer kann am längsten die Luft anhalten? Wir haben 3 Fische im Studio und alle so, oh, den Gag habt ihr letztes Jahr schon gemacht.
Und jedes Jahr, jeder Fischsender zeigt Eilmeldung, Himmel schon wieder zugefroren.
Ja.
Und man denkt sich so, ja, macht's noch reißerischer.
Ja, ja.
Es passiert nichts. Wir haben das die letzten 8 Jahre überlebt.
Weil glaubst du, es gibt so Fische, die schwimmen, also durch die Gegend und sehen dann plötzlich so einen anderen Fisch und denken sich, Moment, der schwimmt ja auf dem Rücken. Und dann sehen sie noch einen anderen Fisch und so, Moment, der fliegt. Ach, ich schwimme auf dem Rücken. Fuck, ich habe den ganzen Morgen auf dem Rücken geschwommen. So, du stehst auf und weil du hast ja keine Orientierung. Du schwimmst einfach den ganzen Morgen
ich, die Prämisse.
Auf dem Rücken.
Ein bisschen.
Ich glaube nicht, dass dir hängt. Weil gerade wenn, ich meine, wenn, so
wo Boden ist.
Wenn du so ein Dunkelfisch bist, ganz tief.
Du hast nicht, ist kein
unter Wasser gibt's doch keine Gravitation. Bist du komplett bescheuert?
Hast du mal was fallen lassen?
Hast du einen kompletten Schaden?
Hast du mal einen Stein fallen lassen im Wasser?
Hat dir jemand ins Gehirn gehustet? Was ist los mit dir?
Gehirn gehustet. Nicht ins Gehirn gehustet. Das war ein Stein, was
im Wasser fallen. Der kann doch so mal so 30 Grad seitlich schwimmen und kriegt's nicht mit.
Ja, das ist eine Flunder. Die kriegen direkt Namen.
Nein.
Und werden abgestempelt als trottelige Fische. Übrigens einer der wenigen asymmetrischen Tiere.
Ja, der Fisch kann doch locker. Wenn du als Fisch so 30% zur Seite geneigt schwimmst, kriegst du das nicht mit.
Selbstverständlich hast du das mit.
Nein.
Du hast ja auch so eine
Koralle siehst am Boden und so, whoops, okay.
Du hast ja auch so eine Luftblase, die du aufblähen kannst als Fisch. Und dann kannst du aufsteigen. Und dann steigst du nicht 30 Grad schräg auf, sondern weil es halt Gravitation, weil es Regeln gibt, ganz gerade hoch.
Das machst du die ersten 10 Tage als Fisch, danach sparst du dir das. Dass du jeden Morgen eine Luftblase machst. Das lernst du in der Fischschule, aber sobald du 18 bist,
kommt. So wie Vögel lernen müssen zu fliegen, müssen Fischer lernen zu schwimmen. Gehen die erst auf den Boden und lernen dann erst, Fisch.
Das
und
stimmt.
Dann fangen sie an zu schwimmen.
So mit so Schwimmflügeln oder was?
Mit so Schwimmflügeln.
Einfach so. Ja. Eigentlich sind Fische schon das beste Tier, weil die können nicht ertrinken. Und die Wahrscheinlichkeit für einen Fisch aus dem Wasser zu kommen, ist sehr gering.
Zu verbrennen, auch sehr gering, sofort.
Extrem gering.
Ja, einzufrieren, sehr groß. Größer als bei sämtlichen anderen Tieren.
Aber der Gefrieren ist doch super langsam. Du kannst immer wegschwimmen vom Eis. Ist jetzt nicht so, dass auf einmal der ganze Fisch See eingefroren ist. Denn tatsächlich, Austrocknung ist ein Thema. Ne? Also wenn so ein ganzer See austrocknet, dann hast du einfach verloren.
Ja.
Und dann gibt es so Krisensitzungen.
Ist das wiederum gut?
Gibt es dann so eine Krisensitzung, so sollen wir versuchen, so ein, zu zwei, 20 Meter nach Norden zu zappeln? Sollen wir es probieren?
Es gibt ja tatsächlich eine berühmte Straße, weiß ich jetzt leider nicht mehr wo, Kanada vielleicht, lehne ich mich aus dem Fenster.
Sagen wir Kanada.
Die, und dann haben die jedes Jahr so eine Flut und dann quasi bauen Lachse so eine Art Wasserbrücke über die Straße.
Wie?
Lachse.
Aber wie tun die Wasser auf die Straße?
Nee, durch die Flut kommt das eh automatisch so ein bisschen. Und dann zappeln die drüber, um dann auf der anderen Seite wieder ins Wasser zu springen.
Können die gezielt zappeln?
Gezielt zappeln.
Also wirklich dann richtungsweisend
ja,
zappeln?
Ja, GZZ.
Oder zappeln die einfach nur und
nein, die durch zappeln gezielt, ganz gezielt. Nur leider ist es eine befahrene Straße. Und man kann schon ahnen, dass nicht viele das schaffen. Aber die bin ich kerzengerade gezielt gezappelt in eine Richtung.
Und dann kommen sie im anderen Wasser an und dann so, ah, oh, jetzt habe ich Füße bekommen.
Ah, oh, hier ist ein anderer pH-Wert. Ciao, yeah. Tot.
Wie Alligator, tot. Aber kann ja passieren, ne? Wenn die Evolution zu schnell kommt, hast du Füße. Kommst du auf der anderen Seite an, hast Füße und denkst, ja, jetzt brauche ich keine Füße mehr.
Aber es stimmt nicht, was wir gerade gesagt haben. Also gut, die können
natürlich stimmt es nicht, was wir gesagt haben. Was glaubst du, welchen Podcast können, sind wir hier? Hallo?
Die können nicht erfrieren, nicht verbrennen, nicht ertrinken.
Aber dafür
der Fisch. Plus für den Fisch. Ja. Aber sobald der pH-Wert um 0,1% nach oben oder unten geht, sind die sofort tot.
Ja.
Lange Learnings aus dem Aquarium.
Fucking pH-Wert.
Fucking pH-Wert. Na, da weiß ich sogar ein bisschen was drüber. Das eine ist Säure, das andere ist Alkalität und dann Pendels dazwischen und am besten ist 7. 7 ist neutral, glaube ich.
Kann man volle Flaschen als Pfand einreichen?
Definiere voll.
Ja, mit Inhalt, mit Getränk gefüllt.
Sich Zeit verschaffen.
Stefan,
definiere Flaschen. Ja, ja.
Definieren Sie Völkermord. Okay.
Kannst du Pfandflasche in einem Satz benutzen?
Ja.
Können Sie, was ist eine Pfandflasche?
Können Sie Vergewaltigung in einem Kontext benutzen, bitte? Können Sie es buchstabieren?
Wo waren Sie zwischen 7 und 8 Uhr? Können Sie. Was ist 8 durch 2? Nein, der ist weggelaufen.
Dann doch mal, das klappt jedes Mal.
Fahren Sie den Taschenrechner wieder raus und hinterher. Oh, ey, sorry, ganz kurz für den Sound. Ich habe keinen Popschutz. Kein Popschutz. Und die ganze Zeit hört ihr meinen Atmen.
Du kannst auch übers Mikrofon drüber sprechen.
Die ganze Zeit hört ihr noch, wie schwer ich noch atmen muss, weil ich heute Morgen die Treppe hochgelaufen bin und wir mittlerweile 19 Uhr haben. Aber ich bin noch ein bisschen außer Atem. Ich bin so außer Form.
Ja, was ist los? Was weiß ist aus Stefan Sporthitze geworden? Bist du immer noch in deinem Fitnessstudio? Hast du
ja, das angemeldet. Die haben mich ja, wie gesagt, abgezockt. Jetzt bin ich noch für 3 Monate angemeldet. Habe ich ja schon erzählt eigentlich, dass sie mir, dass sie den alten Betrag noch bringen, obwohl die mittlerweile von einem billigen Konzern aufgekauft wurden?
Ja, stimmt.
Und
ja.
Jetzt, und dann habe ich erfragt, warum ich denn eigentlich noch einen teureren Betrag bezahle. Ja, weil sie eine Kinderbetreuung und die Kaffeemaschine drin haben, haben sie dann gesagt. Wo ich mir dachte, Moment, das sind zwei Dinge, von denen die ich niemals, Kaffee im Fitnessstudio, das ist das Letzte, was ich brauche, ja. Wenn ich abends um 22 Uhr im Fitnessstudio ankomme.
Schönes Croissant, so ein Amaretto.
Warum
so
ist, Kaffee? Ich habe eine Kaffeemaschine im Preis enthalten und die Kinder, welcher Mensch, was für eine Art Mensch bringt seine Kinder mit ins Fitnessstudio?
Aber darfst du dann zumindest ins Bällebad?
Ja, gut. Aber
darfst du da dann?
Ja gut, ich darf ins Bällebad.
Das ist auch nicht schlecht.
Und die Rutsche.
Also Kinderbetreuung für mich oder für meine
für
Kinder?
Meine Kinder.
Oder wie
läuft alt das? Dürfen die Kinder sein? Ja, aber das wurde ich ein bisschen übers Ohr gehauen. Seitdem gehe ich da aus Wut auch nicht mehr hin. Auch weil die Frau am Telefon patzig war und ich habe Angst vor Konfrontationen. Und ja, seitdem habe ich keinen Sport mehr gemacht und deswegen bin ich so ein bisschen außer Form.
Ja. Ich finde, du siehst toll aus.
Dankeschön.
Und ich meine, man muss es ja ansprechen, Stefan, wir wissen es alle, Stefan ist zu auf dem Boden geblieben und zu uneitel, dass er selber anspricht. Aber ich muss es ansprechen. Auch einfach, weil ich hier an der Stelle öffentlich...
Auch einfach, weil ich jetzt so ein Schild hochhalte, dass du es bitte ansprechen sollst.
Auch nochmal sagen möchte, Stefan Tietze, herzlichen Glückwunsch
Happy
zum Studio Hamburg Nachwuchspreis für bestes Entertainment.
Hey,
also falls
Problem.
Ihr euch denkt, Moment mal, was waren das jetzt gerade die letzten 23 Minuten? Das war das beste Entertainment der Welt.
Nachwuchs, der Hamburgs.
Hamburgs, und zwar verbrieft offiziell der Hamburger Studiopreis, Studio Hamburg Hamburgpreis,
ja. Studio Hamburg.
An Stefan Titzlinghausen offiziell. Wo ist der Pott? Wo ist er?
Ich habe ihn nicht mitgebracht, aber er ist wirklich, es muss man, oh. Da, so klingt es, wenn ich einmal die ganze Zeit, das ist zu viel. Ne? Tatsächlich ist er sehr, der ist sehr massiv, der Preis. Er ist so ein Stück Marmor. Ich weiß nicht genau, was Marmor ist, aber es ist einfach ein sehr, so ein massives Stück, so ein Nugget aus Stein.
Marmor-Nugget.
Und dann bin ich ja mit dem Flugzeug geflogen, zurück, dann wieder nach Köln. Und ich war sehr spät dran, muss man sagen, weil ich habe ein bisschen die Wartezeit beim Security-Check unterschätzt beim Hamburger Flughafen. Und da stand ich schon sehr lange an. Und dann war ich schon sehr nervös. Und dann zum einen Überfluss wurde mein Koffer auch noch raus, mein Handgepäckkoffer auch noch aus dem Verkehr gezogen. Und dann habe ich schon ein bisschen was geahnt. Da habe ich mich schon geahnt, in welche Richtung es gehen könnte. Und dann stand ich da wirklich 10 Minuten und die Abflugzeit kam immer näher. Und dann kam der Satz, durch den ganzen Security-Check gerufen, Entschuldigung, was haben Sie da in Ihrem Koffer? Was zum Teufel haben Sie da in Ihrem Koffer? Und dann habe ich gesagt, wie, was habe ich in meinem Koffer? Und dann hat sie mir diesen Monitor zugeschoben, wo man dann dieses Bild sieht,
ja, oh,
wie
geil.
Durchleuchtet
ja,
wird.
Ja,
und es war einfach das Schwärzeste, was jemals. Und sie hat gesagt, ich kann nicht glauben, was sie da drin haben. Da haben schon so vorsichtig die Polizeileute, die dann immer da rumstehen. So,
du hattest schon so einen Uzi-Lauf am Hals.
Ich hatte schon wirklich die AK-47 an der Schläfe. Und dann haben die das aufgemacht und haben durchwühlt. Und natürlich holen sie den Studio Hamburg Nachwuchspreis hervor.
Und der ganze Flughafen.
Herzlichen
Glückwunsch!
Jetzt zieh mal mit! Ja, und tatsächlich war es
eine Rede halten,
der Studio Hamburg Nachwuchspreis. Und dann haben sie sich den 5 Minuten lang angeschaut, mussten dann selber ein bisschen grinsen. Und dann haben sie mich gehen lassen. Ich habe den Flug so gerade noch bekommen. Aber das war wirklich so eine Schrecksekunde. Dann eine Stolzsekunde.
Ja.
Und dann bin ich losgerannt zu meinem Gate und habe den Flug noch gerade
aber
bekommen.
Aber gut wäre es gewesen, wenn sie gesagt haben, ja gut, wir wissen ja nicht, ob da drin nicht Sprengstoff ist. Kann ja, ja jeder sagen.
Und dann,
Achtung, bester Terrorist der Welt, ein Preis.
Und dann, hol den Presslufthammer, Georg.
Und dann so, okay, kein Sprengstoff drin. Du kriegst einfach nur so Sand.
Bröcke.
Einfach nur so Asche in deine Hand. Okay, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Aber Stefan, toll. Tolle
Leistung.
War
ganz okay.
Wofür hast du es bekommen? Für deine Autorentätigkeiten?
Autorentätigkeiten bei Kreumann und bei Good Art Originals.
Geil.
Und vielen Dank nochmal an dich, Florentin, für deine ganze Arbeit, für deine Unterstützung. Du hast mich von klein
gerne
auf unterstützt.
Ich habe dir einen Kaffee gebracht. Ich habe dich beraten, was man zum Mittagessen essen kann.
Richtig.
Und da fühle ich mich natürlich auch mitverantwortlich.
Und du hast am Sketch mitgeschrieben.
Ja.
Und ich habe wirklich ja auch Geld bekommen für den Preis. Also vielleicht.
Ach, aber jetzt so richtig Cash
ja,
oder
schon
so?
Cash.
Nein, wirklich?
Ne, Cash. Aber das ist ja auch normal bei Hamburg, bei Nachwuchspreisen und bei Hamburg. Weil Nachwuchspreise sind ja immer ein bisschen Geld, weil die ja Leute unterstützen wollen.
Ach so.
Die wissen ja nicht, dass ich schon steinreich bin.
Ja, ursprünglich war es ja die Idee von so Sachen, dass man sich gerade Geld spart. Also im Mittelalter zum Beispiel, wenn irgendein Ritter irgendwas für dich macht, du bist König und irgendein toller Ritter macht irgendwas für dich.
Ja.
Und dann ist die Frage, ja, was kriegt er dafür? Kriegt er dafür Land? Kriegt er Pferd?
Oder den Studio Hamburg Nachwuchspreis?
Er kriegt einen Orden. Kriegt halt also eine Ehrung.
Ich verstehe.
Aber du sparst Preis.
Ja, ich glaube, es sind aber auch steuerrechtliche Gründe bei denen.
Ja, das kann man auch absetzen.
Kann man absetzen, genau.
Und dann kriegen die so einen Orden und dann sagt der Ritter so, ja, danke. Aber er hat eine Ehrung bekommen. So, deswegen gibt es tausende Orden.
Ja, vor allem der Flug dahin war auch. Also Fliegen ist toll. Ich freue mich über Geschichten, die man danach erzählen kann, über Fliegen. Und es war wirklich weird. Ich bin in den Flieger gestiegen, hin nach Hamburg und ich war auch da wieder spät dran. Es zog sich so ein bisschen durch den ganzen Trip durch, als wie so ein roter Faden.
Du bist einfach schick, einfach. Das ist einfach, du lässt Leute auf dich warten. Das kommt gut an.
Ja, das kommt gut an, außer bei Leuten, die einen auf einen warten. Und dann tatsächlich bin ich eingestiegen in den Flieger und das hat sich schon ein bisschen hingezogen. Und dann tritt der Kapitän vor die Leute, nimmt sich dieses Stand-up-Mikrofon und sagt dann, ja, durch das verzögerte Einsteigen haben wir jetzt einen Slot verloren, unseren Abflugslot. Wir können jetzt in 3 Stunden fliegen. Hat auch so ein bisschen vorwurfsvoll gesagt, offensichtlich, weil Leute eben zu langsam eingestiegen sind.
Ja.
Und auch er los wollte. Wo ich mich frage, warum musst du da ankommen? Er war sehr sauer. Warum war er sehr sauer? Er ist der Pilot. Also das ist sein Job. Sein Job.
Aber ihr lasst ihn schlecht dastehen,
naja, aber
vor der Flugsicherung.
Warum? Nee. Sein Job ist es jetzt zu warten, einfach 3 Stunden lang. Meine Reaktion wäre nicht, ja, gut, das hat jetzt lange gedauert, jetzt können wir nicht losfliegen. Das wäre nicht meine Reaktion. Meine Reaktion wäre, ja, jetzt sind sie einfach zu langsam eingestiegen. Das heißt für mich jetzt 3 Stunden lang Angry Birds spielen am Gate.
Aber du willst, du bist Pilot, du hast dein Leben lang geübt, um zu fliegen. Du hast Bock auf Fliegen, deswegen bist du Pilot. Und du hast keinen Bock, 3 Stunden auf der Landebahn rumzufliegen.
Du meinst Luft ist Comfort Zone.
Ja.
Und am Gate stehen ist
nervös. Der will in die Luft, der will los. Der will schön die Flügel einklappen. Der will raus da, raus in die Wolkenwelt.
Und es ist ja so ein klassischer Arbeitslinienflug. Wirklich nur mit Anzugträgern. Und alle hatten offensichtlich Anschlusstermine, weil das war so ein typischer mitten am Tag Flug, den man nur nimmt, wenn man abends noch was zu tun hat. Mhm. Sonst nimmst du den späten Flug oder den Morgensflug. Aber es war ein typischer, ich habe dann Hamburg einen Terminflug.
Ja.
Und ich hätte das noch nie erlebt. Der ganze Flieger war von der einen Sekunde auf die andere unglaublich sauer. Mhm. Das habe ich noch, aber wirklich der ganze Flieger gleichzeitig, was? Unisono, das kann doch nicht wahr sein, gerufen. Und dann der Pilot, ja doch, das kann sein. Nein, kann es nicht. Das können sie nicht machen. Alle unisono, wie gesagt. Und das habe ich noch nie erlebt. Es ist noch nie so viel Wut ist gleichzeitig entwichen.
Ja.
Und es ist so, wenn man von außen diesen Flieger beobachtet hat, ist kurz so, der ist kurz breiter geworden, weil er so kurz so eine Welle aus Unmut.
Und er hat die Flügel so hängen lassen.
Ja. Und der Blick, den Flugzeuge so haben, dieser coole Blick, war kurz nicht mehr so cool. Ja, sauer. Ja, und dann kam es aber so, da war neben mir die Frau, war komplett aufgebracht, rechts neben mir der Mann auch komplett aufgebracht. Und dann hat die Frau dann zum Steward gesagt, ja, aber warum lassen Sie uns hier warten und nicht am Gate warten? Und dann kam die Stimme, mittlerweile hat sich der Flug schon so ein bisschen nach vorne verschoben. Jetzt sind es irgendwie noch 2 Stunden 50, alle immer noch extrem sauer. Und dann meinte, das wird ja aus diesem Grund, weil es einfach sehr schnell passieren kann, dass wir im Slot wieder nach vorne rutschen, weil auch nicht alle anderen Maschinen ihre Slots wahrnehmen.
Ja, ja.
10 Sekunden danach kam die Meldung, okay, wir können jetzt doch in 10 Minuten fliegen. Und dann wiederum habe ich es auch noch nie erlebt, dass die ganze Wut, die sich angestaut hat in den Leuten, wo sollte die jetzt hin?
Ja.
Weil plötzlich war diese Wut, okay, man kommt zu spät, man hat schon die wütenden SMS geschrieben, alle hatten schon die Handy draus, haben schon telefoniert, waren noch im Schreimodus. Und dann kommt die Meldung, wir können jetzt in 10 Minuten in der Luft sein. Also quasi fast exakt so wie angekündigt. Und dann war so eine Situation aus Unwissen, Verwirrtheit.
Ja.
Man wusste nicht, wohin mit der ganzen Wut. Und dann ist einfach aus Köln nach Hamburg ein sehr, sehr, sehr saurer Flieger abgehoben.
Der nicht unnötig
genau,
sauer.
Der nicht genau wusste, warum er sauer war.
Ja.
Und alle waren so es war so eine ganz komische Stimmung in diesem Flieger. Weil da kam dann auch mal, die Wut kam nicht mehr raus.
Ja.
Die hätten dann so einen Boxsack rumgeben müssen, wie er mal draufschlagen kann. Aber das hat man dir dann nicht.
Ich glaube, das ist das Schlimmste, so aufgestaute Wut. Ich kann mir so vorstellen, dass dann...
Man ist nicht gewohnt, die sofort wieder loslassen zu können.
Ja, ja, genau, dass dann irgendwie der Flieger komplett geladen ist und die Stewardess dann so, wir haben leider keinen Tomatensaft mehr. Was? Und einfach dann man nur darauf wartet als Ventil, dass es irgendwie
rausgeht.
Und
man nimmt den Nebenmann und bricht ihm das Genick.
Ja. Das war einfach straight. Stell dir vor, der Flug wäre abgestürzt. Da wäre Getöse gewesen.
Nein,
weil da hätte ich alle Bock drauf gehabt.
Ja, das geschieht euch recht.
So, das ist ja mal wieder typisch Deutsche Bahn. Wir stürzen ab, steht das Flugzeug in Flammen. Na, danke schön.
Typisch Ryanair. Und meine Gasmaske geht nicht. Danke.
Das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen, Stefan und ich, wir entwickeln uns ja anders schnell. Ne? Also Stefan ist auf der Überholspur, ihr merkt schon, irgendwie Studio Hamburg, Preis, irgendwie große Projekte, irgendwie Gala, Messen geht weit. Bei mir ist es einfach lockerer ein bisschen und Stefan Tietze ist einfach auf einer anderen Sphäre und ich glaube, das spiegelt sich auch in unseren Anekdoten wieder. Stefan Tietze mit den, ich bin mit den Business-Leuten da im Flieger stecken geblieben, 10 Minuten Verspätung, typisch. Ich habe eine klassische ICE-Story,
okay.
Ich habe einen Klassiker.
Zweite Klasse?
Ich glaube, ich saß in dem Abteil dem größten Arschloch der Welt gegenüber, aber auch einen coolen Arschloch. Ja. Also cooles Arschloch, sagen wir mal so 13-jähriger Junge, dicker Junge, großartig, wirklich absolut großartig, der nämlich einfach, nachdem der Zug losgefahren ist, hat er eine Luftmatratze ausgepackt, ja, aber so eine selbst aufblasende Luftmatratze, was der größte Beschiss der Welt ist. Was der größte Beschiss der Welt ist, so. Ja. Diese ein paar Zentimeter dicken Gummigebilde.
Nee, das ist eine Isomatte.
Ja, es ist keine Isomatte. Eine Isomatte hat ja immer dieselbe Dicke, so. Aber das sind so, die haben so ein Ventil und das machst du dann auf und dann saugen die sich voller Luft auf magische Weise.
War die dunkelblau?
Die war dunkellila.
Ja, dunkellila. Das ist nämlich die eine Isomatte, die ich bei den Pfadfindern auch immer hatte, die alle hatten, die sich selbst
aufgelöst. Das ist aber keine Isomatte.
Ich bin mir sehr sicher, es ist eine Isomatte.
Nein, eine Isomatte, Iso kommt ja von?
Isotonisch.
Isos. Von der berühmten Schlacht in der Antike. Nein, von Isolation. Das heißt, die Idee ist ja nur Isolation.
Isolationsdrink.
Ja. Isodrink. Die Luftmatratze ja auch noch Komfort bieten soll. Auf jeden Fall hat er die tatsächlich ausgepackt. Und das ist so, also es gibt viele Dinge, also ich mag ja immer die Momente, in denen Leute was auspacken in dem Zug. Ja,
großartig.
Und alle sich so denken so, wo führt das jetzt hin? Also, was kommt jetzt?
Und in 80% der Fälle denkt, nein.
Aber vor allem, man hat ja nichts zu tun im Zug. Das heißt, alle gucken gerne hin. So. Und er packt diese Luftmatratze aus und macht die Schnalle auf und rollt die aus. Und man denkt sich, was geschieht jetzt? Und er breitet die wirklich über die, in dem Abteil über drei Sitze aus, über die Armlehnen.
Über die Leute auch?
Nein, da saß niemand. Drei Freiplätze über die Armlehnen. Bemerke, nicht über die Sitze, über die Armlehnen und legt sich dann quer über drei Sitze auf die Luftmatratze, aber über den Armlehnen. Also
kann man die hochklappen?
Nee, kann man nicht hochklappen. Ah. Also total strange, wirklich wie so, also so ein geschlängelter Körper, ja. Liegt dann da, dick und fett, scheißegal, was alle anderen Menschen der Welt irgendwie wollen oder möchten. Ihm scheißegal, er liegt da und wendet seinen Kopf konstant und guckt nach dem Snackwagen. Und das war so ein bisschen living the life.
Ja,
einfach
ja.
So, du liegst
liegen im Zug, aber Blick auf den Snackwagen.
Blick auf den Snackwagen. Und dann kam der Snackwagen auch. Und er so, er hatte schon die 5 Euro rausgezogen, schon lange bevor der Snackwagen da war. Und Snackwagen, ich hätte gerne Brezel, holt sich die Brezel. Und die Brezel wirklich so auf seinem Bauch liegend, schiebt die wie so ein Hamster rein. Warte, ich hab ein Foto gemacht.
Hast du ein Foto gemacht?
Ich habe ein Foto gemacht, das ich nicht veröffentlichen werde, aber ich kann es dir zeigen.
Ach, fantastisch.
Großartig. Absolut großartig.
Ich freue mich sehr. Naja, die Wirbelsäule hat eine S-Form.
Ja, rein klar. Natürlich. Ja, es passt gar nicht so schlecht. Aber schau dir mal dieses Gesicht an.
Und er sieht, dass du ein Foto machst.
Nein, tut er nicht.
Aber auch mit beiden Händen ist er.
Ja, wie so ein Eichhörnchen einfach.
Aber mir gefällt, dass die Beine auch so hoch liegen. Es ist nicht so unergonomisch, wie ich dachte. Es hat fast so eine leichte Komfortabilität.
Vor allem ist es einfach so, die Körperhaltung so, I don't give a shit. Einfach so, hier ist mir egal, so wie er sitzen will.
Aber auch im Kopf in Gang. Das heißt, er kann da auch rausgucken dann.
Ja, was er gemacht hat, vor allem, der war anscheinend Profi.
Ja.
Der war, und der vor allem...
Sowas machst du nicht zum ersten Mal.
Nee, sowas machst du nicht zum ersten Mal. Und vor allem, das Krasse war, da saß dann ich mit ihm im Abteil. Abteil sind ja 6 Plätze. Ich saß im Abteil und dann kam noch eine andere Frau rein mit Gepäck. Und er meinte dann...
Abteil hat immer sowas Agatha Christie-artiges.
Ja, das stimmt, ja. Mord im Orient.
So gleich stirbt jemand
und
wir alle könnten es sein,
weil
wir uns alle schon kennen.
Ja, da gibt es so ein Close-up von jedem und dann so.
Genau. Ja, und jeder hat so einen Tick.
Und vor allem, der hat dann selbstständig beschlossen, dieses Abteil ist jetzt voll. Mit ihm, einer Frau und mir. 3 Personen. Okay. Und dann hat er gesagt, das ist jetzt hier voll. So, und dann hat er Folgendes gemacht.
Hat er gesagt?
Das hat er auch so angekündigt. Der hat konstant gelabert über irgendeinen Scheiß.
Ja, wirklich?
Der hat mit der Frau angefangen zu reden. Die Frau hat den Fehler gemacht, ihm zu antworten aus Höflichkeit. Ich habe sofort abgeblockt.
Ja, er muss sofort abblocken.
Und er erzählt, dass er jetzt auf sein Internat fährt und wo er das Wochenende war. Ist mir alles scheißegal. Und es war dieser ICE und es gibt manche Abteile, die haben keine Tische. Es gibt ja manche Abteile, die haben Tische am Fenster. So. Und aber immer so, also ich glaube, generell hat jeder Platz einen Tisch, nur manche muss man ausklappen. Heißt, Armlehne hochklappen, Tisch rausholen
und
vor sich klappen.
Yeah.
Und das wissen viele nicht, aber es geht. Und was er gemacht hat, er hat diesen Tisch auf so eine Art rausgeklappt und gedreht, dass er die Tür blockiert hat.
What?
Zum Abteil.
Holy shit.
Diese Schiebetür, Abteil auf und zu, Schiebetür auf und
das
zu.
Das gibt es nicht.
Hat er geschlossen und er hat auf seinem Platz, der direkt ja am Gang war, sein Armlehne aufgeklappt und so den Tisch hingeklemmt, dass er wirklich so die Tür gesperrt hat. Also so wirklich wie so ein Keil. Sodass du von außen die Tür nicht mehr öffnen konntest.
Die Fahrkarten, bitte.
Ey, es war wirklich so. Und er so, nee, hier ist jetzt genug Gepäck drin. Das Abteil ist voll. Zack, 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 klemm.
Bäm.
Und ich mir nur so, okay, Kollege, ey, ich fahre jetzt schon wirklich lange Zug. Aber sowas ist mir noch nie passiert. Dass wirklich jemand einfach...
Wie lange musst du Zug fahren,
Alter,
um sowas
nicht
nur zu... Vor allem ist ja auch, man muss es erkennen und man muss dann auch aber so selbstbewusst handeln, dass man das auch noch macht.
Ja, vor allem, was musst du für ein Arschloch sein, dass du nicht nur sagst, mir gehören erstmal per se diese 3 Plätze, auf denen ich liege, sondern ich entscheide, dass das Abteil zu ist. Oder
aber nicht. Human von ihm, weil wenn man sowas weiß, human, dass er euch beiden noch reingelassen hat.
Ja, ich habe auch Danke gesagt.
Ja, genau. Weil dann denke ich mir, okay, ihr seid in seinem erlesenen Club. Und jetzt, aber vor allem ein bisschen gruselig. Also ich finde es immer gruselig, wenn du mit Leuten im Raum bist und dann beschließt jemand, den Raum abzuschließen.
Ja.
Das ist nie gut.
Es ist immer ein merkwürdiges Gefühl.
Es endet immer in einem Mord oder einer Vergewaltigung.
Ich glaube, was früher so das Tigerknurren war, ist heute das Geräusch des Schlüsselumdrehens. Ja. Das ist immer so ein Pfck und dann also, so, gleich so wow.
Was ist gerade passiert, ja.
Und auf jeden Fall dann die Frage, was macht man? Einerseits finde ich es gar nicht so schlecht, dass jetzt niemand anders mehr ins Abteil kommt.
Was hat die Frau dazu gesagt? Also was du, Soziophobus Ding, dazu gesagt hast, okay, was hat die Frau, die erwachsene Frau bei euch gesagt?
Nichts, gar nichts.
Nichts.
Dann dachte ich mir schon so, nee, jetzt muss ich schon hier was machen, weil das geht nicht. Das ist so irgendwie, irgendjemand muss was sagen. Du kannst nicht jetzt diesem kleinen 14-jährigen Jungen jetzt hier seine Tyrannei durchgehen lassen. Das geht nicht. Aber erstmal war auch der Zug nicht so voll. Dachte mir, scheiß drauf. Irgendwann kam dann die nächste Haltestelle und es kamen Leute in Gang. Und die gucken auch so rein. Ah, da ist ja noch Platz.
Hat jemand versucht, aktiv die Tür zu öffnen?
Hat dann versucht, die Tür zu öffnen. Ging nicht. Und war, also,
verwirrt.
Also was machst du denn dann? Auch von draußen,
ja, wenn es nicht geht. Leute darin sitzen.
Ja.
Denkst du, die werden eingesperrt erstmal.
Und du denkst dir, also manchmal sind ja diese Schiebetüren wirklich auch zäh und schwer zu ziehen.
Ja.
Und du denkst dir einfach, bin ich zu schwach? Weil irgendwann ziehst du und du denkst dir, also entweder mache ich mich noch weiter zum Deppen und rangel hier rum.
Dann kommen
oder
aber
ich
eigentlich, aber dann kommen gesellschaftliche Trigger in anderen Leuten darum, nee, ich mach schon. Und dann versuchen die dort zu ziehen.
Aber da war für mich der Punkt gekommen, wo ich natürlich einfach aufgestanden bin, Tisch gelöst habe und die Tür aufgemacht habe.
Der Ritter der Gesellschaft.
Und er wirklich so empört, musste natürlich dann auch seine Liegeposition aufmachen. Und die Person meinte dann so, ist hier Platz? Und ich so, ja, hier ist noch Platz. Deute auf die beiden Plätze, wo er liegt, nicht liegt. Und dann hat er auch sein Zeug zusammengepackt und dann saß dann jemand. Und dann hat er aber auch wirklich angekündigt so, nee, jetzt ist hier genug Gepäck, jetzt ist Abteil voll. Und dann habe ich gesagt, nein, hier sind noch zwei Plätze frei, das Abteil ist noch nicht voll.
Ja, dann
und dann würde ich einfach so,
nee.
Aber da musste ich dann wirklich, also da werde ich dann übermoralisch, wenn ich so ein Arschloch im Abteil habe.
Ja,
wo ich
dann denke,
ich muss jetzt die Gegenposition
beziehen. Ja, dann bist du zum anderen Extrem. Auch unangenehm.
Auch unangenehm, ja.
Ja.
Aber
die Mitte zwischen euch. Ich glaube, die Mitte zwischen euch ist der perfekte Mensch. So kann man dann handeln.
Ja, ich finde ja, Moral ist da so eine relative Sache. Man muss manchmal dann, wenn es nötig ist, eingreifen und dann auch die Gegenposition machen. Generell habe ich gar nichts dagegen, anderen Leuten den Platz zu verwehren.
Nee.
Und auch mal vielleicht so 2 Sekunden zu lange meinen Rucksack auf dem Platz zu halten. Da bin ich das größte Arschloch. Aber sobald jemand ein größeres Arschloch ist,
du musst die Moralwaage wieder in die Balance bringen.
Ja, dann musst du auf die andere Richtung bringen.
Und dann das ist ja spannend.
Also das war wirklich auch das größte Arschloch. Der hat auch mit seinem Handy immer dann so mit vollem Ton sich irgendwelche Videos angehört. Und der hat sich auch mal so Bahnhofsvideos angeguckt von so Bahnhofsdurchsagen. Der war anscheinend total im Bahnhofs-Mindset drin. Also das war so sein Ding. Das fand ich wieder sympathisch.
Aber den würde ich immer fliegen. Der hat bestimmt so Wege irgendwie, dass man, während man fliegt, das Fenster runter machen kann.
Ja, ja.
Der hat da seine Tricks.
Ich aber, das ganz,
aber wie viel Erfindungsreichtum muss denn dahinter stecken? Dass du plötzlich anfängst, den Tisch umzuklappen und damit die Tür zu. Wahnsinn.
Vor allem, Wahnsinn. Eigentlich die schönste Situation war, als er schon die Tür blockiert hatte und er liegt da fett und seine Brezenkrümel auf dem Bauch und dann kommt nochmal der Snackwagen durch den Gang. Und er dreht seinen fetten Hals nach dem Snackwagen und ist jetzt in einer Pattsituation. Er hat sich selbst eingesperrt, aber die Twix sehen lecker aus. Und er nochmal, und das ist nämlich die Situation, wo dann wirklich die ganzen 80 Kilo in Bewegung kommen und er aufsteht, irgendwie die Blockierung löst und nochmal so schnell es geht die Tür aufmacht, um zu sagen, wie viel kostet Twix? Und das war wirklich, da konnte ich es mir echt nie, also nur schwer verkneifen. Weil ich mir wirklich dachte so, du Depp, jetzt hast du dich eingebaut in deine
Fettlöge. Und es ist nur lustig, weil das verdient, dass man über ihn lacht.
Genau, natürlich hat er es verdient, er ist ein Arschloch.
Ja, genau.
Und dann so, oh Twix, und dann holt er sich noch einen Twix.
An sich nicht lustig, eher traurig. Aber bei so einer Person lustig.
Ja, und dann
auch interessant.
Tür
Moral
zu.
Ändert sich, wie kommen die ja auch dann der Situation nähert sich.
Ja, natürlich, klar. Ja. Du brauchst eine Fallhöhe. Wenn das einfach jetzt ein armes Kind wäre, das dick ist, ist nicht lustig.
Ja.
Aber so blockiert und macht wieder zu, blockiert wieder. Was für ein mieses Schwein, ey. Da dachte ich mir wirklich
mir gefällt
so,
das aber schon. Mir gefällt das schon, wie er die Bahn durchschaut hat.
Ja, total. Also der ist halt so ein. Ja, der so ein
Pragmatiker.
Hacker, so ein
Life-Hacker.
Pragmatiker, so
ja. Auch eine Isomatte. Ich finde, man sollte auch, das wäre so ein Ding für mich vielleicht, immer eine Isomatte mitschleppen. irgendwie, das ist ja auch gut. Das ist ja auch, du bringst ja deine Comfortzone wortwörtlich mit dir mit.
Vor allem, das also wirklich, der hat ja dann auch, der, ich habe dann so ein bisschen zu, reingehört, ne? Und der hat dann der anderen Frau erklärt, warum er eigentlich immer eine Luftmatratze dabei hat. Und zwar, weil er, und das, also das ist wirklich unglaublich, wenn er in einem Zug ist und es gibt keinen Sitzplatz mehr,
legt er sich in den Gang.
Dann legt er sich auf die Gepäckablage.
Ja, aber da saß ich auch schon lange.
Da oben?
Saß ich, ja, ich saß 4 Stunden lang auf der Gepäckablage.
Was, da oben?
Ja, für mich ist das nicht da oben. Für mich ist das, ich setze mich hin und dann sitze ich drauf. Ich habe sehr lange Beine. Ich sitze oben dann drauf, ja.
Aber da dachte ich mir wirklich so, bitte was? Also der kommt in Zug, der ist voll. Dann packt er seine Luftmatratze aus, schiebt die oben auf die Gepäckablage und klettert dann, wuchtet seinen kleinen, fetten Körper über die Sitze, klettert da hoch und die sind ja teilweise echt eng und ist dann da eingezwängt. Aber also genial, brillant natürlich. Nee,
brillant, überreden. Man muss sagen,
aber also,
wie alt war der gefühlt? 13.
Also 13, 14.
Wie weit ist der? Angenommen, der fährt mit 65 mal irgendwann mit der Bahn.
Ja.
Was hat er dann für Wege? Wie hat er dann, dann kann er die Bahn fahren, weil er Tricks hat?
Ich habe keine Ahnung. Der kennt dann irgendwelche speziellen Räume oder legt sich in den Maschinenraum, ja, oder hängt sich draußen dran
wieder,
oder so.
Ja, hat Wege, den Snackwagen zu überfallen oder so.
Wahnsinn. Ich meine, das war wirklich so.
Steine, so Kieselsteine streut er dann rein.
Ja,
und der Snackwagen gerät in den Schleudern und fällt um.
Es ist ein Naturtalent einfach. Weil ich versuche ja auch manchmal so hier und da. Ich habe, glaube ich, einen anderen moralischen Standard. Aber ich versuche es ja auch. Zum Beispiel bin ich jetzt darauf umgestiegen, wenn ich mir einen Platz reserviere, nicht in der Mitte des Wagens, sondern entweder am Anfang des Wagens oder am Ende des Wagens. Warum?
Okay, dann buchst du aber wirklich monatelang vorher, vor der Reise.
Nö, in der Woche davor, das geht schon. Und ich meine, ich habe ja immer dieselben Fahrten. Ich fahre immer nach Hamburg und wieder zurück. So, das sind immer dieselben Fahrten. Weil ich habe nämlich gelernt, dass ich will nicht, dass jemand neben mir sitzt. Das heißt, Leute steigen ein und gehen dann in den Wagen und gucken sich um. Und sobald sie den Wagen betreten, sind ihre Ansprüche noch sehr hoch. Sie sagen, ich will einen Zweierplatz für mich.
Ja. Heißt, sie gehen in die Mitte und hoffen, dass ein Zweierplatz auftaucht.
Richtig, das heißt, sie ignorieren die freien Plätze am Anfang. Aber so weiter sie in die Mitte kommen, desto mehr sinken die Ansprüche. Und sobald sie so ungefähr im ein Drittel passiert haben, dann nehmen sie auch einen, wo schon jemand sitzt und sagen, ist da noch frei. Das heißt, die füllen sich auf von der Mitte nach außen. Das heißt, wenn du am Anfang oder am Ende des Wagens sitzt, hast du am längsten einen Platz für dich alleine.
Wenn du aber ganz am Rand sitzt, erwischst du oft die einen Stationenfahrer, die nur mal kurz reinschnuppern.
Ja, aber sind die so schlimm?
Ja, naja.
Die mal mitzunehmen?
Ist ganz interessant. Also vor allem, das sind oft die Gesprächigen. Weil wer so kurz nur Zug fährt, der macht das häufiger. Der hat das so drin im Blut. Und dann fängt man schon an, mit Leuten zu sprechen und so. Das sind oft die Schnacker.
Ja, ja, ja.
Aber ideal ist natürlich so 3 Plätze in den Zug.
Ja,
rein.
Genau. Ich meine, es gibt ja noch eine ganz eigene Mathematik, was die Fenster Zuweisung angeht, wo man den Block hat zwischen den Fenstern und gar nichts sieht, wo ein gutes Fenster ist. Da habe ich mittlerweile den Code geknackt. Ich möchte ihn aber ehrlich gesagt nicht öffentlich machen.
Aber ich kenne ihn, glaube ich. Der hast du auch schon mal öffentlich gemacht, glaube ich. Guck mal in den alten Folgen.
Du musst.
Ich finde immer interessant, ich will ja auch nicht, dass jemand neben mir sitzt. Ich hoffe immer, den Platz zu erwischen, wo der neben mir zwar reserviert, aber nicht kommt.
Ja.
Das ist natürlich die Königsdisziplin.
Oder weil, wenn du jemand, reservierst selbst den Platz daneben.
Das kostet aber 5 €. Das will ich ja auch nicht.
Ja.
Ich will ja natürlich maximal wenig Lebensqualität opfern dafür.
Ja, ja.
Für maximale Lebensqualität. Und deswegen überlege ich ganz häufig, nehme ich den Platz, wenn das schon reserviert ist, nehme ich dann den Platz, den Zweierplatz, wo schon einer weg ist? Oder nehme ich den, wo der andere noch frei ist? In der Hoffnung, dass der andere reserviert hat, aber nicht kommt, weil er schon zu lange im Voraus reserviert hat, dann kann es oft dazu kommen, dass der gar nicht erst auftaucht, der Platz aber reserviert ist und sich niemand hinsetzen kann, weil du die ganze Zeit draufzeichnen kannst und sagen, es ist reserviert.
Ach, das würdest du auch machen. Wenn sich da jemand hinsetzen möchte, sagst du, nee, der ist noch reserviert. Nee,
ich sag dann zwar oft, nicht von mir, ich aber sag dann häufig, nee, der ist gerade im Bordbistro.
Oh, Steffen. Und das dann, ist ein Schritt zu weit
dann,
für mich.
Und wenn dann, ja,
das ist
perfide. Und es geht auch oft daneben, wenn dann jemand sagt, ja, dann bleib ich einfach so lange hier sitzen. Dann kann ich ja wieder aufstehen, wenn der kommt. Und dann die Frage, kommt der noch vom Bordbistro? Und man sagt, Der ist wahrscheinlich dann auch ausgestiegen.
Und du, ich muss nur kurz auf die Toilette und springst aus dem Fenster
einfach. Ja, man dann sagt so, rauszukommen. Nee, der ist bestimmt ausgestiegen. Ja, aber sein Koffer ist doch noch über dir. Was du dann als sein Koffer ausgegeben hast.
Ja, ja.
Dann sagt er, okay, hat er hier seinen Koffer verlassen. Dann wird die Bombenentschärfung gerufen, weil man denkt, der hat den Koffer zurückgelassen.
Dann ziehen sie den Studio Hamburg-Preis aus deinem Koffer. Stefan Tietze, sind das nicht sie?
Und dann geht alles runter und drüber.
Nein.
Und man sagt sich, gut, dann lieber neben jemandem sitzen.
Dann einfach mal schön Lana Del Rey anmachen.
Aber ich bin auch so ein Improver. Ich versuche Dinge zu improven. Und ich versuche auch Dinge herauszufinden. Und ich bin jetzt, ich habe einen Durchbruch. Warum nimmst du deine Kopfhörer ab? Das hat mich jetzt sehr verwirrt.
Kein Bock mehr.
Wir hören uns die ganze Zeit über Kopfhörer. Und plötzlich nimmt der einfach den Kopfhörer ab. Und gibt einen Scheiß drauf.
Nee, meine Ohren tun ein bisschen
weh. Ja, meine auch. Es ist ein ganz komischer Ton heute.
Lass es mal jetzt den FKK-Teil. Die letzten 10 Minuten sind FKK-Teil.
Oh, ey, komm. Ziehen wir uns aus?
Okay.
Okay.
Naja.
Das ist ein bisschen unangenehm, ne?
Ja.
Okay. Aber ich bin mal gespannt, was sich ändert.
Oft gesagt, wir würden uns wahrscheinlich erst richtig vertrauen und sind erst ein richtig gutes Team, wenn wir uns mal nachts sehen.
Ja.
Und?
Ich weiß nicht, ich fühle mich ein bisschen... So, ja. Gut, also du hast einen Durchbruch gemacht?
Also ich habe einen Durchbruch, in dem ich etwas herausgefunden habe, etwa eine gesellschaftliche Konvention, die ich nie ganz verstanden habe, nämlich die gesellschaftliche Konvention namens Gute Nacht sagen. Habe ich nie ganz verstanden. Warum sagt man das? Warum verabschiedet man sich von Menschen, mit denen man die Nacht verbringt? Ja. Warum sagt man, ciao, bis morgen? Und liegt dann noch 10 Stunden nebeneinander, um dann aufzustehen und sich wieder begrüßen zu müssen.
Also
erschloss ich mir nicht.
Kommt es aus der Zeit, in der Menschen noch nicht wussten, wie Schlaf funktioniert und dachten, sie sterben jetzt einfach?
Ja.
Und dachten sich so, war schön mit dir, ciao. Und dann nächster Tag so, ja, okay.
So, und ich habe aber jetzt aber rausgefunden, warum man das macht. Mhm. Weil ich habe dann versucht, okay, ich bin radikal, ich bin Pionier, ich versuch's mal einfach, sage nicht gute Nacht. Führt denn dazu, dass man spricht mit seinem Bettpartner, spricht, irgendwann aufhört zu sprechen und 8 Stunden lang awkward nebeneinander liegt.
Ja, ja.
Und dann am nächsten Morgen aufsteht und sagt, ja, das war unangenehm, weil man wirklich 8 Stunden lang einfach das Gespräch unterbrochen hat. Jetzt könnte man direkt wieder anfangen, das Gespräch weiterzuführen, was man am Vortag begonnen hat, theoretisch.
Ja.
Aber es ist einfach nur sehr unangenehm. Also macht das nicht. Und deswegen erschließe ich schon. Ich glaube, der einzige Grund, warum man gute Nacht sagt, ist, damit danach keine unangenehme Pause.
Ja, damit man einen Abschluss hat, ja.
Man moderiert gewissermaßen den Tag ab.
Ja. So, das war's vom Mittwoch. Macht's gut.
Vielen Dank an dich. Vielen Dank an Alexa. Mach das nicht im Schlafzimmer aus. Vielen Dank.
Es ist aber manchmal echt schwer, das Timing für gute Nacht zu treffen, weil man kann ja sein, dass man sich unterhält und dann hört man auf zu reden und dann vergehen so 10 Minuten. Und man ist so halb eingeschlafen und denkt sich, soll ich jetzt noch, weil so ganz lose ist Gute Nacht auch hey, merkwürdig.
Schatz, hey, hey, bist du wach?
Hey, hey.
Gute Nacht, ich wollte Gute Nacht sagen.
Weil es ist schon so, naja, dann habe ich dem gesagt, dass ich jetzt eigentlich das nicht mehr machen will. Okay, Gute Nacht. Ja, so, dann ist es ein Abschluss. Aber wenn du einfach Stille hast für 10 Minuten und dann so aus dem Nichts, Gute Nacht. Dann ist es so ein bisschen, Moment mal, worauf, aber also dann schwingt mehr
trotzdem
mit.
Trotzdem wichtig.
Ja, ja,
falsch,
ja.
Man soll das im Gespräch einbetten. So, sag ich mal, ich muss auch morgen früh raus. Gute Nacht. Man muss so ein gewisses Mal den Tag abmoderieren. Trotzdem ist Gute Nacht wichtig, sonst unangenehme Pause für 8 Stunden.
Es hat natürlich auch interessante sexuelle Implikationen. Es ist ja manchmal so dieses, man liegt zusammen im Bett und
Shakert.
Man weiß nicht,
Shakert.
Geht da noch was? Also. Und dann ist natürlich so ein Gute Nacht. Auch so ein Schlag.
Dann schlafe ich jetzt.
Ja, entweder das oder so ein Versuch's erst gar nicht. Oder es ist so ein, also wenn man wärmend rumknutschen Gute Nacht sagt, ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Ja, ja.
So, Gute Nacht. So, es ist natürlich aber auch, kann natürlich auch passiv-aggressiv sein. Dann
schließt
so,
du die Tür leicht.
Genau,
so langsam
macht
man sie zu. Kommt da noch was?
Es kann aber natürlich auch so ein, offensichtlich kriegst du es nicht auf die Reihe, dann jetzt gute Nacht, so ein passiv-aggressives Sein. Also ich glaube, das ist auch wichtig, da klare Ansagen zu machen.
Ich finde es sehr interessant. Gute Nacht, da bin ich was Sexuelles. Weil ich habe dann oft schreibe ich mit dem mit Leuten abends noch, habe mein Handy in der Hand und schreibe dann halt noch, bin am Handy. Und dann schreibt man mit einem Kumpel vielleicht. Und irgendwann kommt man dann zu dem Punkt, wo man wo der Kumpel geschrieben hat, ja, ich muss jetzt ins Bett. Und man schreibt ihm gute Nacht.
Ja.
Und dann schreibt er gute Nacht. Und plötzlich hat so was ganz Sexuelles.
Ja.
So, man geht, es ist nur, man hat nur am falschen Zeitpunkt des Tages geschrieben. Sonst wäre das ja nie, das wäre eine ganz normale, kommst du morgen Basketball spielen? Ja, komm, wir gehen mal Basketball spielen. Okay, machen wir so. Und dann beginnt man die Konversation an den nächsten Punkt. Sobald man aber sagt, ja, ich muss es los, ich muss schlafen, und der andere sagt, gute Nacht, ja, gute Nacht, ist man so, als ob man jetzt mit ihm, man geht mit ihm virtuell jetzt ins Bett.
Ja, ja. Es stimmt, gute Nacht ist die intimste der Verabschiedungsformeln. Und es ist manchmal nicht leicht zu finden, ab wann man das schreibt mit jemandem. So dieses, wenn man abends schreibt und man beendet und dann so gute Nacht. Also sowas wie schönes Wochenende. Ist völlig unverfänglich.
Ja, völlig.
Eine Menschen, die ich das nicht erste Mal sehe, Freitag, sage ich, schönes Wochenende. Wohingegen, gute Nacht.
Es ist
sogar
sehr asexuell. Es ist
maximal asexuell.
Antisexuell.
Ja.
Weil wenn du das einer Partnerin sagst, schönes Wochenende, dann geht da nichts.
Ja,
dann geht bis Montag gar nichts.
Oder ich meine, guten Morgen kann man auch am Kiosk sagen, aber gute Nacht. Schlafen ist halt, das sagt man halt dann schon eher im tiefsten Kreis. Ne?
Und dann nach gute Nacht folgt oft Schlafgut. Und dann, wenn man dann dem Kumpel schreibt, schlaf gut, träum was Süßes,
zum Beispiel. Yeah. Don't let the bed bugs bite.
Don't let the bed bugs bite. Schlaf gut, träum was Schönes.
Träum was
Marco,
Schönes.
Das ist schon komisch. Dann wird's unnötig sexuell.
These, die wirklich interessanten Sachen sagt man nach gute Nacht. Beispiel, übernachten beim Kumpel oder Matratzenlager oder Klassenfahrt. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht.
Die Nina, die hat doch heute diesen Rock an.
Ja. Okay, gute Nacht.
Aber dann kam kein gute Nacht mehr.
Das stimmt. Ja, stimmt. Dann kam kein gute Nacht
mehr. Nie mehr gute Nacht, weil der Tag war abmoderiert und man ist jetzt in so einem, in Nirvana.
Ja, es ist so wie die Szene nach dem Abspann. So, man kommt Epilog. Noch was und dann.
Das ist der Epilog des Tages.
Und der hat ja auch keinen Abspann mehr. So, nee. Dann.
Nee, genau. Marvel-Filme haben auch am Ende dann keinen Abspann mehr.
Genau.
So, und das heißt, genau, und dann war gute Nacht, dann geht das Licht aus, der offizielle Tag war vorbei und dann, hey, was geht? Hey, wie geht's dir gerade so? Ist echt eine coole Fahrt, oder?
Ja, gut.
Aber dann kam immer ein bisschen aufgeregt, immer
dieses, hey, Leute, hey, glaubt ihr, die Dinosaurier hatten Federn? Stefan, halt die Fresse, wir reden gerade über Nina. Was geht mit Nina?
Was glaubt ihr, ist Ninas Lieblingsdino? Einer schläft immer schon. Hey, wollen wir dem was ins Gesicht malen? Nee. Ich brauche keinen Stift.
Oder?
Und dann oft diese Gespräche.
Die unkreativsten Nagenschläfer. Ich finde, Tina ist echt.
Ja.
Oder? Was? Was wolltest du sagen gerade?
Was? Sorry.
Du wolltest gerade was sagen. Ich unterbrochen. Du hast was? Hey gesagt. Was wolltest du gerade sagen?
Ja. Und dann diese Gespräche. Und diese Gespräche enden immer mit. Ja, gut, dann, oder hat sie heute. Hey, schläfst du schon? Was?
Jochen schläft schon.
Hey. Und diese Gespräche enden immer, dass einer noch Hey ins Nichts ruft.
Ja, genau. Und du willst nicht der Depp sein, der als
Jochen
letztes
schläft
Hey sagt.
Schon. Welcher Jochen war in eurem Alter? Welcher Jochen war mit euch damals unterwegs?
Tatsächlich niemand, aber ist es so ein ungewöhnlicher Name, Jochen?
Für unser Alter?
Jochen?
Das finde ich schon sehr.
Ist zu alt, oder was?
Welcher Jochen hat bei euch im Zimmer geschlafen?
Ist zu alt, meinst du?
Ja. Ja, Jochen gleich Ü50.
U gleich 50. Ü gleich. Ück 50.
Ja.
Machen wir das Podcast-Ufer Ferienlager mal? So einfach so eine Halle. Jeder kriegt eine Matratze. Und dann so 200 Leute in einer Halle.
Ach so, ich dachte nur wir beide.
Lass mal mit Zuschauern. Gehen. Alter.
Lass mal campen gehen.
Ja, schön im Wald. Ich würde mal gerne im Wald campen.
Dann nehmen wir diese alte Kamera mit, die man so aus Lost Found Footage Film,
Blair Witch,
Lost and Found Footage Film kennt, wo man dann diesen Camcorder, wo man diese Vaterklappe aufmachen kann.
Ja.
Wo man dann und dann diese Vaterklappe und die Vaterschlaufe hat, wo man die Hand reinschieben kann und dann gut filmen kann.
Ja.
Ja, das machen wir. Dann machen wir so einen Film.
Und dann machen wir so ein Lagerfeuer.
Ach, könntest du das?
Nee.
Ich würde es aber erst versuchen, mit dem Stock und zwei anderen Stöcken. Und dann würde ich versuchen, so zu reiben, bis Feuer entsteht. Dann würde ich aufgeben, frustriert. Und dann sagen, hey, es ist aber schnell dunkel geworden.
Hey, ist das ein Bär?
Nee, ich glaube nicht. Ist die Bienen, Tina?
Die Bienen sind wieder da. Was machen Bienen in der Nacht?
Schlafen.
Ernsthaft?
Ja. Und das war's von der Biologiestunde.
Ja, das war.
Ja, vor allem, ich war neulich im Gartencenter und dann gab es da neben dem ganzen Gartencenter-Kram, Pflanzen, Vogelhäuschen, Grills, gab es Insektenhotels. Und dann sah man aber, überall war bei Gartendünger, war die Reihe leer, da wurden schon viele Sachen genommen, viele Produkte waren schon weg. Bei dem Fischfutter war schon viel weg. Insektenhotels und Wespenhotels, komischerweise noch alle da. Und sich fragt, habt ihr vor, die jemals zu verkaufen?
Ja.
Spart euch diesen Regal.
Das hey,
Regal
doch einfach was holt anderes. Tiere, die niemand mag, in euren Garten.
In euren Garten.
Nope.
Hier, Wespenhotels.
Auf keinen Fall.
Und dann gab es auch diese Insektenhotel mit so ganz großen Löchern, wo man sich sagt, ich will gar nicht wissen, was da drin wohnt dann.
So kleine, nicht süße Garten. Löcher, so. Aber wenn die so Finger, Daumen dick werden. Ja, so
Hornissennest. Sorry.
Entschuldigung. Hornisse.
Hornissennister. Und dann kann man sich wirklich so ein Bienenvolk bei sich halten. Was wiederum ganz cool ist, für Honig.
Ja.
I get the idea. Aber Wespenhotels?
Ja, oder es ist halt dann eher so ein Serienmörderhotel. Gab doch also einen Serienmörder, der hat ein Hotel nur, um Leute darin umzubringen.
Voyeur. Jemand, der die angeguckt
hat. Ach, das auch. Ich glaube, das ist was anderes.
Ich meine aber das.
Ja, ich meine aber was anderes.
Ja, dann mein halt was anderes. Dann kann man sich halt ein Wespenhotel.
Weil ein Wespenhotel ist ein Stück Holz, wo du Löcher reinbohrst. Ja,
Hotel.
Das muss man echt nicht kaufen.
Ja, aber auch so eine Rezeption, so einen kleinen. Und da musst du den Schlüssel geben.
Ja,
und dann können Sie bitte kurz noch Ihre Geburtsdatum und Ihre Adresse
eintragen. Und dann so Bewertungen abgeben, so.
Zahlen Sie mit Kreditkarte.
Verschiedene Wespen gegen 3 von 5 Sternen. Wo ist das WLAN-Passwort? Das ist so merkwürdig, das ist dasselbe Tier. Also das ist wie so eine Boyband. Also es gibt den Süßen, die Biene.
Nee, es sind wie Pokémon-Weiterentwicklungen.
Nee, aber die ähneln sich ja nicht im Charakter.
Honigbiene, na bitte,
was? Naja.
Honigbiene, Wespe, Hornisse sind ja offensichtlich Pokémon-Entwicklungen.
Naja, aber es gibt so das Arschloch, die Hornisse. Es gibt so den Süßen, die Biene. Es gibt so den bisschen Dümmlichen, die Wespe. Es ist eine Boyband. Ja klar.
Dümmlich.
Wespen spielen, die fliegen doch ständig in diese Brutzelteile
nur,
rein.
Bienen sind nur, und ich glaube auch, dass Bienen dumm sind, weil sonst würden die ja nicht aussterben. Erfahrungsgemäß sterben Staudtiere nicht aus.
Na, Bienen sind die Süßen, die sind pummelig, irgendwie ein bisschen süß.
Hummeln sind pummelig.
Und dann gibt's auch so diese Mimikrie-Viecher, die gar nichts können, nur so aussehen. Das sind halt so ein bisschen der oberflächliche,
cool Dude. Ja, das sind den dicken, pummeligen Bruder, die Hummel, die nichts ab.
Ja, die Hummel, genau, Hummel ist so ein bisschen das Klößchen. Ja,
und niemand weiß, kannst du stechen, kannst du liegen?
Ey, die Theorie ist perfekt, das ist eine Boyband. Das ist einfach wirklich so ein Team, die zusammen funktionieren können. Ey, hundertprozentig, man könnte eine Kinderserie machen. Wie nennt man diese Art von Tieren? Flieginsekten? Man könnte eine Kinderserie machen.
Schwarz-gelbe Flieginsekten. Ja,
nur mit diesen verschiedenen Vertretern. Die kämpfen dann so wie bei Avatar. So. Der eine ist aus der Feuerfraktion, der andere ist aus der Wasserfraktion. Und der eine ist der König der Hummeln, König der Bienen und dann König der Bremsen. Und die machen zusammen was. So Prinzessinnen.
Gab es bei Biene Maya in der Welt der Biene Maya Wespen? Auf jeden Fall gab es Hornissen. Und einmal haben die fast eine andere Biene gestochen. Das weiß ich noch.
Gibt es solche Menschen in der Biene-Maya-Welt?
In der Biene-Baya?
Bani-Maya? Gibt es da Menschen?
Ich weiß nicht. Glaube nicht. Zu schwierig zu animieren. Das ist der Grund. Gibt es den Mond im Biene-Maya? Gibt es andere Planeten?
Hat man jemals Jupiter gesehen bei Biene-Maya? Das ist die nächste empörte Fanmail.
Eine Nerd-Stufe. Gibt es den Jupiter bei Biene-Maya?
Ja, da schreiben wir jetzt direkt eine E-Mail an ZDF oder sowas. Wo ist der Jupiter? Ich habe noch nie den Himmelsgestirn des Jupiters gesehen in ihrer ach so tollen Serie.
Halt oh, die Alexander Fresse. Gerst ist ins
hatten wir letztens erst im Podcast-UFO. Jetzt ist er im All. Ich bin gespannt.
Oh, ich habe wirklich fast eine Träne verdrückt, als ich den gesehen habe.
Wirklich? Mir war das völlig egal.
Pass auf.
Das ist sein Job.
Lustigerweise.
Das ist sein Job.
Ich verstehe nicht, manche Sachen berühren mich. Und ich bin einer der gefühlskältesten Menschen, die ich kenne.
Oh ja.
Mir ist alles scheißegal. Und also ich kann wirklich, aber bei Filmen, und bei Astronauten könnte ich die ganze Zeit weinen.
Und bei Kratzeis.
Nee, aber dann ist er ins All geflogen. Da war irgendwann noch so ein kleiner weißer Punkt, ein leuchtender Punkt. Und alle Welt haben geschrieben, viel Glück, viel Erfolg, Astro Alex. Auch Astro Alex.
Aber wie groß ist die Mannschaft?
Drei.
Drei Leute?
Ja, es war eine und das ist auch so toll, eine Amerikanerin, ein Russe und ein Deutscher. Und so viele politische Differenzen. Und alle drei fliegen ins All in dieser kleinen Rakete, müssen 2 Tage lang durchs Weltall fliegen, in dieser kleinen Sojus-Kapsel und landen dann auf der ISS.
Und wie lange
sind die alles unterwegs? Da trennen die sich dann. Und der Russe geht ins russische Abteil, der Deutsche geht ins europäische Abteil und der Amerikanische geht ins amerikanische.
So
und
die WG.
Sehen sich nie. Wirklich, die sind die ganze Zeit allein. Die sehen sich zum Abendessen.
Ey, wäre das eine Sitcom? So eine ISS-WG?
Ja, finde ich mehr gut. Aber ist sau schwierig zu drehen.
Also, musst du dann unter Wasser drehen oder so,
ja, wegen der Schwerkraft. Beim Parabelflügen musst du. Also jeden Tag 30 Sekunden Drehzeit.
Auf Sat.1 Gold, die Astro-WG. Ey Leute, wir sind instant pleite, wir könnten 40 Sekunden produzieren.
Wir haben 30 Jahre gebraucht, um 5 Minuten Astro-WG zu erzählen. Wegen Parabelflug.
Gleich nach Schillerstraße, die Astro-WG.
Wir hatten jeden Tag 30 Sekunden lang Zeit zu drehen. Und am Wochenende gibt es keine Parabelflüge. Wir haben 30 Jahre gebraucht.
Oh Mann. Ey, das dann aber als Animation vielleicht.
Ja, das ist
eine Animationsserie.
Und es gibt
wir setzen mal nicht. Tarkan und Miguel dran. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Zumindest ein lustiges GIF.
Genau.
Leute, apropos abheben.
Das war's mal wieder. Eine schöne Woche wünsche ich euch.
Vielen Dank an Sören für das Intro und ansonsten vielen Dank an alle, die weiterhin Intros einschicken. Wir haben schon eine Menge, aber freuen uns über alle weiteren, die immer noch kommen.
Ja?
Vielen Dank und habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Habt eine schöne Woche. Wie immer ab. Ciao.
Liebe Grüße an Alexander. Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.